Deutschlandfunk. Agenda.
Zu unserer Sendung Agenda am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. In welchem Alter planen Sie eigentlich in Rente zu gehen? Können Sie sich vorstellen, bis zur sogenannten Regelaltersgrenze zu arbeiten? Oder wollen Sie früher aufhören, selbst wenn es dann meist Abschläge bei der Rente gibt? Mit dieser Frage beschäftigen sich viele jenseits der 60 und viele haben diese Frage bereits für sich beantwortet. Laut Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung gehen ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland immer häufiger früh in Rente. Auf zwischen 63 und 64 Jahren und damit deutlich unter der Regelaltersgrenze. Ein Trend, dem Bundeskanzler Olaf Scholz entgegentreten will, es gelte, den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können. Das falle vielen heute schwer, so der Bundeskanzler Mitte Dezember. Wir schauen heute in unserer Sendung Agenda auf den Zustand unseres Rentensystems, gehen der Frage nach, müssen zukünftig wir alle, viele von uns, länger arbeiten, damit zum einen unser Rentensystem weiter funktioniert und damit zum anderen der Arbeitskräftemangel, der aus Expertensicht unseren Wohlstand gefährdet, abgemildert werden kann. Und da interessiert uns natürlich auch Ihre Meinung. Brauchen wir eine umfassende Form? Ist es aus Ihrer Sicht richtig, Ältere zu motivieren, auch über das Alter von 63 oder 64 hinaus weiterzuarbeiten? Oder ist irgendwann einfach genug? Rufen Sie kostenfrei an unter 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns Ihre Meinung per Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen, Verena Bentele ist bei uns, die Präsidentin des VdK. Frau Bentele, guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen aus Bayern.
Pascal Kober, FDP-Bundestagsabgeordneter, Arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Herr Kober, guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen aus Baden-Württemberg.
Und mit in der Runde dabei ist Professor Stefan Sell. Er hat die Professur für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz inne. Herr Sell, guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Bonn zugeschaltet.
Herr Kober, hat Sie die Untersuchung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, Mitte Dezember war Sie überrascht, wonach sehr viele Menschen deutlich vor der Regelaltersgrenze in Rente gehen, oder war das für Insider längst bekannt, dieser Trend?
Also richtig ist, dass wir es schaffen müssen, dass die Menschen länger arbeiten. Wir setzen allerdings als FDP darauf, dass sie es freiwillig tun, nach dem Beispiel von Schweden, wo die Menschen die Möglichkeit haben, in einem Alterskorridor von 62 bis 68 freiwillig entscheiden zu können, allerdings mit Zu- und Abschlägen dann entsprechend, wann sie in den Ruhestand treten wollen. Und wir sehen, dass die Schweden damit sehr gute Erfahrung machen. Das durchschnittliche Renteneintrittsalter in Schweden ist 2,5 Jahre höher als bei uns. Ich glaube, dass wir Aufgaben haben. Wir müssen die Menschen gewinnen, länger zu arbeiten. Das wird sicherlich auch dadurch möglich werden können, dass wir natürlich Fortschritte machen, auch bei der Ausgestaltung von Arbeitsplätzen Richtung den Einsatz technischer Möglichkeiten. Aber auch die Arbeitgeber und Gewerkschaften müssen sich darüber Gedanken machen, wie man Arbeiten attraktiver macht. Meine Erfahrung ist, in persönlichen Gesprächen jedenfalls, dass viele sagen, dass sie gerne noch nach dem Alter sich einbringen wollen in die Gesellschaft. Und hier müssen wir die Möglichkeiten schaffen, bezogen auf die Statistik, die Sie beschreiben. Da muss man sicherlich noch mal genauer hinschauen auf die statistischen Details. Die ist natürlich auch dadurch entstanden, dass man den Betrachtungszeitraum während der Corona-Pandemie gewählt hat. Und da war der Arbeitsmarkt natürlich etwas untypisch. Mhm. Viele Menschen haben vielleicht sich entschieden, ihre Minijobs aufzugeben oder mussten sie aufgeben, die auch in der Statistik mit betrachtet werden. Oder denken Sie an diejenigen, die gesagt haben, naja, aus Gesundheitsgründen möchte ich dann doch lieber in Ruhestand gehen, als mich den Risiken des Arbeitslebens und dem Kontakt der Kollegen auszusetzen. Also sind sicherlich ein paar Sondereffekte, die man auch nochmal betrachten muss. Aber da kann Herr Sell sicherlich auch noch dazu etwas sagen.
Frau Bentele, ein Trend, früher in Rente zu gehen, der Sie überrascht hat oder mit dem Sie auch mit Blick auf Corona zum Beispiel, Herr Kober hat es ja gerade angesprochen, auch gerechnet haben?
Also mich hat das nicht überrascht, weil natürlich auch ich mit vielen Menschen spreche und eben sehr viele unterschiedliche Lebensläufe und Verläufe der Menschen eben kenne. Die einen, die eben sagen, ich bin jetzt wirklich einfach müde, ich kann nicht mehr, ich habe eben wirklich so viel gearbeitet, dass es jetzt für mich besser ist, in Rente zu gehen. Die anderen sagen, Mensch, ich will jetzt noch irgendwie was vom Leben haben, will noch reisen und gehe deswegen früh in Rente. Also die Gründe sind extrem vielfältig, das wissen wir schon lange. Und das erlebe auch ich in vielen Gesprächen. Was für mich halt aber natürlich immer eine große Herausforderung ist, natürlich als jemand, die Menschen vertritt, die eben oft früh in Rente gehen müssen, weil es einfach wirklich nicht mehr geht, weil sie nicht mehr arbeiten können, ist das natürlich eine Geschichte, wo ich mir immer wünsche, dass wir die schon sehr differenziert anschauen. Mhm. Weil was heute für manche Menschen geht, ist früh in Rente zu gehen, weil sie es freiwillig wollen, weil sie sagen, das ist für mich ein guter Weg, ich brauche das Geld in Anführungsstrichen vielleicht nicht oder habe genug verdient, dass ich mir das auch leisten kann. Das sind die einen. Die anderen sagen, ich kann mir super leisten, länger zu arbeiten, weil ich habe einen Job, der mir noch Spaß macht, ich werde noch gebraucht, ich habe eine Arbeit, der ich mich noch sehr verbunden fühle, in der ich mich wohlfühle, ich bleibe da und das geht ja auch heute schon. Also in all den Diskussionen darüber, dass Menschen sagen, es muss endlich möglich sein, länger zu arbeiten, da frage ich mich immer, wo wir da eigentlich gerade in der Diskussion stehen, in der Beobachtung vieler, weil wer heute länger arbeiten will, in ganz vielen Jobs geht es auch schon. Ganz viele Unternehmen, die Fachkräftemangel haben, beschäftigen Menschen heute länger. Also da ist ja schon extrem viel möglich. Aber ich vertrete eben Menschen, die oft nicht länger arbeiten können und die jetzt schon nicht das gesetzliche Renteneintrittsalter erreichen. Und für die Menschen sind die Diskussionen dann natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn die wissen, jetzt soll ich und muss ich eben noch länger arbeiten, obwohl ich das jetzt schon nicht mehr schaffe. Ja, deswegen ist für mich immer entscheidend, dass wir uns das wirklich ganz differenziert anschauen und da eben nicht alle Menschen über einen Kamm scheren, ganz egal, was diese für eine Möglichkeit haben.
Frau Bentele, dazu haben wir ja auch für diese Differenzierung haben wir auch heute Zeit in der Sendung Agenda. Bis 11.30 Uhr werden wir über dieses Thema reden. Und ich sage nochmal die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464, falls Sie uns da Ihre Meinung auch zu sagen wollen, oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Professor Sell, nun konnte man nachlesen, Anfang des Jahrtausends sei die Erwerbstätigenquote bei den über 60-Jährigen deutlich gestiegen. Nun zumindest Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung wieder gesunken. Können viele nicht mehr oder wollen viele nicht mehr arbeiten?
Also wir müssen hier einmal ganz kurz die Zahlen sortieren. Ja. Was haben sich die Kollegen vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung angeschaut? Die haben sich angeschaut die erwerbstätigen Quoten der älteren Menschen. Und jetzt muss man wissen, Erwerbstätige ist der absolute Oberbegriff. Das sind also alle. Das sind jetzt nicht nur die normalen Arbeitnehmer, die als Angestellte Vollzeit arbeiten oder Teilzeit, sondern das sind die Minijobber drin, da sind die Selbstständigen, die Beamten drin, also alle. Und sie haben auch keinen Rückgang festgestellt, sondern wir hatten einen starken Anstieg der Erwerbstätigenquote der 60 bis über 65-Jährigen. Und dieser Anstieg, der ist in den letzten Jahren, und Herr Kober hat zu Recht darauf hingewiesen, in der Sonderphase der beiden ersten Corona-Pandemie-Jahre stagniert der Anstieg. Also da geht nichts zurück, sondern der stagniert. Und leider wurde dann in der Aufarbeitung dieser Ergebnisse in den Medien, weil auch das Institut darauf hingewiesen hat, dass vor allem 63- und 64-Jährige da verstärkt in Rente gehen. Auch da muss man jetzt leider sagen, das ist eine Fehlinterpretation. Es gibt von der Dagmar Padloch eine Studie, die darauf reagiert hat. Die hat sich angeschaut, wie ist tatsächlich die Inanspruchnahme des vorzeitigen Rentenbezugs bei den über 60-Jährigen. Und sie kommt richtigerweise zu dem Ergebnis, dass es genau andersherum ist. Also sozusagen die, sie nennt das die Prävalenz, also die Inanspruchnahme von vorzeitigem Renteneintritt ist bei den 63, 64 und 65-jährigen Männern und auch Frauen sogar rückläufig. Also ganz im Gegenteil zu dem, was jetzt so vorschnell aus dieser Studie herausgezogen wurde.
Interessant ist ja, dass die Politik darauf reagiert hat. Mhm. Der Bundeskanzler hat darauf reagiert. Es gab auch viele politische Parteien, die sich dazu geäußert haben. Die Rente mit 63, wo man dann nach 45 Beitragsjahren auch ohne Abschläge gehen kann, wird komplett in Frage gestellt. Und Sie sagen am Ende, es ist eigentlich nur eine Fehlinterpretation?
Ja, also Sie haben eigentlich den Finger auf die psychologische Wunde gelegt. Mhm. Es war wie ein Reflex. Es musste nur der Begriff 63 und Rente mit 63 auftauchen. Und schon stürzen sich alle da drauf. Und bis hin zu Forderungen, die Rente mit 63 abzuschaffen. Jetzt muss man mal sehen, diese vorgezogene Altersrente, die wir als Rente mit 63 bezeichnen, ohne Abschläge, denn das ist ja die Sonderform, dass man also mit 63 ohne Abschläge in den Ruhestand gehen kann, die gibt es schon so gar nicht mehr, sondern die war von Anfang an zeitlich befristet, die wurde ja 2014 eingeführt, genau. Die war zeitlich befristet für Versicherte, die zwischen 51 und 52 geboren waren oder sind. Die konnten das machen oder können das machen. Für die anderen gilt jetzt die normale Regelung, die wir vorher hatten. Die gilt dann auch wieder. Sie können zwar vorzeitig in den Ruhestand gehen, müssen dann aber teilweise erhebliche, und zwar dann lebenslange Abschläge von ihrer Rente in Kauf nehmen. Also man hat hier über einen Auslauf oder man diskutiert hier über ein Auslaufmodell. Aber dahinter steckt natürlich sozusagen, erinnern Sie sich an diese sehr kontroverse Diskussion, ob man die Rente mit 63, wie gesagt, vorübergehend für einige wenige Jahrgänge ohne Abschläge, ob man die überhaupt einführen soll. Und darauf hat man jetzt reflexhaft wieder angesprungen.
Frau Bettele, sehen Sie das auch so? Da ist reflexartig reagiert worden auf eine Zahl, nämlich 63 oder 64 in Rente zu gehen. Vielleicht auch verbunden mit einer Fehlinterpretation dessen, was das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung da herausgegeben hat an Studie.
Ich gebe Herrn Professor Selder wirklich 100% recht. Das Problem ist vor allem immer, jeder weiß auch schon von den handelnden Personen, was wer sagt. Also wir wissen genau, wer fordert, die Menschen sollen länger arbeiten, man soll die Rente mit 63 nach 45 Berufsjahren abschaffen. Also eigentlich ist die Diskussion immer extrem vorhersehbar. Und das finde ich wirklich auch irritierend und immer irritierender, zumal es ja auch wirklich viele spannende Studien dazu gibt. Wir haben zum Beispiel beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, als Sozialverband VDK einen Studienauftrag gegeben, wo klar rauskam, dass Menschen, also wir hatten das natürlich etwas, etwas überspitzt formuliert, Beamtinnen und Beamte leben im Schnitt 4 Jahre länger und haben 4 Jahre länger was von der Rente als Arbeiterinnen und Arbeiter. Oder um es andersrum zu sagen, Menschen, die sehr arm sind, sterben im Schnitt 5 Jahre früher als Menschen, die genug Geld haben, um sich auch ein Leben mit gesunden Lebensmitteln, mit einer guten Wohnung, die warm ist und so weiter leisten zu können. Und das zeigt ja schon, dass man diese ganze Sache differenzierter anschauen muss, dass man nicht einfach immer nur pauschal sagen sollte, alle Menschen sollen länger arbeiten, egal was sie für einen Job haben, egal wie sie arbeiten, egal ob sie das wollen oder nicht, egal ob sie jetzt schon früh in Rente gehen. Aber wie Herr Professor Sell sagt, psychologisch braucht es einen Trigger, braucht es einen Anstoß, da muss das Wort Rente fallen und dann sagen die einen, zu denen ich natürlich gehöre, wir müssen das uns etwas genauer angucken und meine Mitglieder können einfach, für die wir Erwerbsminderungsrente schon heute beantragen müssen, nicht länger arbeiten. Die anderen sagen auf der anderen Seite, die Leute sollen jetzt endlich mal länger arbeiten, bis 68 oder 70 irgendwann ist doch überhaupt kein Problem, das muss gehen. Und wie gesagt, ich finde, jetzt müssten wir wirklich mal irgendwann an den Punkt kommen und uns das genau angucken, was es für Menschen eigentlich bedeutet, in unterschiedlichen Lebenssituationen mit unterschiedlichen Jobs, wie sie eben arbeiten können und was man den Menschen auch ermöglichen muss, zum Beispiel mit besseren Umschulungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten, mit besseren Reha-Möglichkeiten, mit gesünderem Arbeiten. Auch das sind ja ganz wichtige Punkte, die in der Diskussion jetzt bei uns hier in der Gesprächsrunde, wir sind alle Menschen, die sich intensiv damit befassen, aber ich sage es mal etwas überspitzt, da draußen kommt immer nur an, Leute, arbeitet mal länger, ihr lebt auch länger. Und das ist einfach extrem schwer vermittelbar für Menschen, die in körperlich schweren Jobs arbeiten und die zu uns kommen und sagen, okay, lieber Sozialverband VDK, ihr müsst irgendwas für mich tun, weil ich kann eigentlich mit 59, 60 nicht mehr auf die Baustelle.
Wir werden sicherlich auch da weiter drüber reden, aber ich möchte gerne unsere erste Hörerin schon auch mit in die Runde hineinnehmen. Frau Kohlwein, die aus Schleswig-Holstein anruft. Frau Kohlwein, grüße Sie.
Grüße Sie ebenfalls. Mir geht es darum, einfach mal zu betonen, dass das ganze System nicht in eine Form von Strafe ausarten darf. Und zwar kann man das anhand meines Falles sehr gut sehen. Hab Morbus Meniere, kann nur noch sehr, sehr eingeschränkt arbeiten und versuche mein Bestes, weil ich schon immer selbstständig war. Und stelle Erwerbsminderungsantrag, Rente wurde natürlich abgelehnt, 70% werden abgelehnt. Was machen diese Leute dann? Die können ja eigentlich nicht mehr. Das machen die ja nicht aus Spaß. Also sind sie gezwungen, ich bin jetzt 63, vorzeitigen Ruhestand zu beantragen und müssen die entsprechenden Abschläge, siehe Strafe, lebenslänglich hinnehmen. Da bleibt denen gar keine Wahl. Sie sind zuzüglich dessen auch noch gezwungen, im Grunde aufzustocken, weiterzuarbeiten, so gut das ihnen geht. Das mache ich auch und das mache ich gerne. Aber es ist schon, also wenn das sich jetzt verschlimmert, dann habe ich von 735 Euro im Monat zu leben. Das ist kein Witz oder so, das ist echt. Ja, und deshalb finde ich das sehr gut, was die Frau eben, meine Vorrednerin, gesagt hat.
Frau Bentele eben auch gesagt hat.
Differenzierung tut Not.
Ne? Ja, ja. Ich greife das gerne auf. Erstmal herzlichen Dank, Frau Kohlewein, dass Sie sich gemeldet haben. Gebe das auch mal weiter an Sie, Herr Kober. Die FDP steht ja dafür zu sagen, jeder sollte selber entscheiden können, wann er in Rente geht. Ich glaube, ab 60 ist da die Forderung der FDP. Aber das, was wir jetzt gerade auch noch mal gehört haben von Frau Kohlewein, man muss es sich erstens leisten können und man muss dann auch bereit und in der Lage sein, mit den entsprechenden Abständen zu leben. Auch dann das gesamte Restleben auch leben zu können.
Das ist richtig. Wir treten ein für einen flexiblen Renteneintritt, für Selbstbestimmtheit. Aber natürlich muss es da auch Zu- und Abschläge geben. Anders ist das Rentensystem dauerhaft nicht zu finanzieren. Was Frau Kohlwein jetzt angesprochen hat, ist das Thema, ich erkranke und kann nicht mehr im vollen Umfang arbeiten. Da ist der Sozialstaat gefordert mit der Erwerbsminderungsrente und der Möglichkeit, auch hinzuzuverdienen. Denn Erwerbsminderung kann eben auch in Teilen zuschlagen, also eine gewisse Möglichkeit zur Weiterarbeit noch weiter bestehen. Und an der Stelle müssen wir, glaube ich, in zweierlei Richtungen denken. Erstens, und das hat die Koalition schon gemacht, dass es den Menschen nicht begrenzt wird oder zu sehr begrenzt wird, hinzuzuverdienen. Da haben wir die Grenzen von 6.300 auf 17.000 Euro im Jahr erhöht. Da kann sich die FDP durchaus auch noch mehr vorstellen. Aber das Zweite ist, und das ist, glaube ich, eine Perspektive, die wir grundsätzlich für die Zukunft einnehmen müssen, wir müssen den Arbeitsmarkt so gestalten, und da sind mehrere gefragt, dass Menschen auch mit eingeschränkten Fähigkeiten und Möglichkeiten in Zukunft noch sich besser einbringen können, mit weniger Belastungen einbringen können als bisher. Und da sind die Stichworte auch von Frau Bentele schon genannt worden. Das hat was zum Beispiel zu tun mit besseren Rehabilitationsmöglichkeiten, übrigens auch besseren Präventionsmöglichkeiten. Das hat aber auch etwas damit zu tun, wie gestalten wir Arbeitsplätze aus, und es hat was damit zu tun, inwieweit ermöglichen wir es auch Menschen im Laufe ihres Berufslebens auch nochmal den Beruf zu wechseln. Und da arbeiten wir gerade an einem Weiterbildungsgesetz, dass das besser möglich machen soll. Und in die Richtung müssen wir künftig denken. Ich glaube auch, dass die Arbeitgeber ein Interesse daran haben werden, die Arbeitsplätze so auszugestalten, dass Menschen lange darin arbeiten können, indem sie technische Möglichkeiten einfach besser nutzen. Und ich glaube, dass wir da in spannenden Zeiten entgegensehen, wo die Potenziale der Menschen, die Möglichkeiten, sich einzubringen, einfach besser werden als in der Vergangenheit.
Wir werden gleich, Herr Kober, darüber reden. Das eine sind natürlich die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Menschen länger auch arbeiten können. Die andere Frage ist, wollen Sie es tatsächlich auch nochmal? Ich würde gerne dieses Stichwort Erwerbsminderungsrente insofern, Frau Bentele, nochmal aufgreifen, weil Frau Kohlwein ja auch gesagt hat, da werden 70% auch abgelehnt. Also ist das auch eine Erfahrung, die Sie aus dem Gespräch auch mit Menschen machen, dass es sehr, sehr, sehr schwierig ist, an diese Erwerbsminderungsrente tatsächlich auch anzukommen?
Also erstmal ist schon so, dass viele Erwerbsminderungsrentenanträge abgelehnt werden, aber deswegen freue ich mich natürlich auch, dass viele Menschen bei uns sind. Es hat ja immer so zwei Seiten, wenn der VdK Zuwachs hat. Die eine Seite ist, für mich als Präsidentin ist es toll, weil wir anscheinend eine gute Arbeit machen. Andererseits scheinen die Menschen ja auch Unterstützung zu brauchen, um im Sozialstaat klarzukommen. Und was wir eben feststellen, ist schon, dass wir durch unsere Widersprüche natürlich schon erfolgreich sind und da vielen Menschen eben auch die Unterstützung geben können, die Erwerbsminderungsrente eben zu erhalten. Und was natürlich für mich wirklich die große Herausforderung ist, die wir in Zukunft managen und meistern müssen, ist, wie wir die Menschen wirklich gut und richtig unterstützen. Und jetzt hat Herr Kober gerade das Stichwort erwähnt, Zuverdienstmöglichkeiten. Ist natürlich sicherlich eine Sache, die nicht ganz schlecht ist für manche Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner. Aber natürlich beantragen die allermeisten diese ja auch, weil sie eben tatsächlich nicht arbeiten können. Sonst gibt es ja auch noch eine Teilerwerbsminderungsrente, wenn man noch ein paar Stunden täglich arbeiten kann. Aber viele Menschen, die zu uns kommen, stellen eben tatsächlich den Antrag, weil sie eben nicht mehr in die Lage versetzt sich sehen, dass sie eben arbeiten können, dass sie im Job nachgehen. Was natürlich schon eine gute Möglichkeit ist, sind die angesprochenen Reha-Möglichkeiten. Auch die erstreiten wir und die werden auch leider viel zu oft abgelehnt. Und dann verschlimmert sich eben bei vielen Menschen auch zum Beispiel ein Rückenleiden oder auch eine psychische Beeinträchtigung, wenn eben die Reha-Möglichkeiten abgelehnt werden und die Träger, Rentenversicherung, Krankenkasse, Bundesagentur für Arbeit, wenn die eben die Zuständigkeiten nicht so richtig klären, ist das gerade für Menschen mit einer Behinderung, Menschen, die eben vielleicht sonst in die Erwerbsminderungsrente kommen, schon ein Riesenproblem. Also von daher ist auch hier sicherlich noch Potenzial, aber eine gute Prüfung und anzuschauen, was sind das eigentlich für Menschen, die Erwerbsminderungsrente beantragen, das ist schon auch lohnenswert, finde ich, um eben dann auch zu sagen, vielleicht ein Stück weit anders, auch wie es die FDP sagt, jeder soll das selber entscheiden. Das ist natürlich, erstmal klingt das ganz toll, diese Freiheit, jeder soll entscheiden, wie lange er arbeiten will, aber für die allermeisten Menschen bedeutet ja die Entscheidung, ich höre früher auf oder ich muss früher aufhören zu arbeiten, dass sie extrem wenig Geld zur Verfügung haben.
Das haben wir ja eben auch von Frau Kohlmann gehört. Genau. Ich schaue mal gerade auf die Uhr, Frau Bentele, weil gleich gibt es Nachrichten. Und nach den Nachrichten müssen wir darüber reden. Wo steht unsere Rentenversicherung tatsächlich? Wer geht wann auch in Rente? Und Blick auf die Babyboomer, was bedeutet das für die Rente der Zukunft? Müssen wir am Ende tatsächlich nicht doch alle wesentlich länger arbeiten? Rufen Sie an 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Rentendebatte. Müssen wir alle länger arbeiten? Unser Thema mit Verena Bentele, der VdK-Präsidentin, mit Pascal Kober, FDP-Bundestagsabgeordneter, und mit Professor Stefan Sell, der die Professur für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz innehat. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Herr Sell, die Meldung der Tagesschau Ende Dezember, Rentenversicherung macht dickes Plus. Müssen wir uns also um die Rentenversicherung derzeit keine Sorgen machen? 2,1 Milliarden Euro im vergangenen Jahr, ein Überschuss?
Also das ist ja eine Bestandsaufnahme in einem Moment. Und wir leben wirklich in schwierigen Zeiten. Wir leben in Zeiten eines fundamentalen Umbruchs, der durch Widersprüche gekennzeichnet ist. Was meine ich damit? Wir haben mittlerweile einen erneuten Rekord bei der Zahl der Beschäftigten in Deutschland. Noch nie waren so viele im vergangenen Jahr, noch nie waren so viele Erwerbstätige unterwegs in unserem Land. Über 45,5 Millionen Erwerbstätige. Wir haben den Rekordstand vor der Corona-Pandemie jetzt wieder übertroffen. Das heißt, es arbeiten so viele wie noch nie. Und es ist interessant, dass die Statistiker sagen, warum arbeiten noch nie so viele wie noch nie? Und viele von denen, wenn sie denn normal beschäftigt sind, zahlen auch Beiträge in die Rentenversicherung. Einmal durch die Zuwanderung der vergangenen Jahre und die Integration in den Arbeitsmarkt und vor allem durch eine gestiegene Erwerbsbeteiligung von Frauen, vor allem Mütter mit Kindern, aber vor allem auch der Älteren, also das, was wir am Anfang besprochen haben, die steigt, die Erwerbsbeteiligung, und damit steigen jetzt erst einmal auch die Beitragseinnahmen. Aber das Problem, und das meine ich mit Umbruch, ist natürlich, wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, dass die Babyboomer, diese dick groß besetzten Jahrgänge, Mitte der 50er bis Ende der 60er Jahre, die stehen alle noch oder überwiegend im Erwerbsleben, und in den nächsten 15 Jahren, das ist nicht lange, wird jeder dritte Erwerbstätige altersbedingt den Arbeitsmarkt verlassen, weil er oder sie zu den Babyboomern gehört. Und das ist in der Zeit, wo unten jetzt die dünner besetzten Jahrgänge durch die niedrigen Geburtenrate nachkommen, die teilweise nur halb so stark besetzt sind wie die Babyboomer. Und dann kann das natürlich, was wir jetzt als Erfolg feiern, sehr schnell kippen.
Sind Sie noch da?
Ja.
Oh, okay, alles klar. Ich dachte, die Leitung wäre abgebrochen. Ich möchte nämlich gerne am Telefon begrüßen Oliver Zander. Er ist Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall. Herr Zander, guten Morgen.
Guten Morgen aus Berlin in die Runde.
Wir haben gerade schon, oder Herr Sell hat es gemacht, das Thema Babyboomer auch angesprochen, die jetzt zukünftig und schon dabei sind, auch in Rente zu gehen, in großer, großer Zahl. Wie sehr macht Ihnen das Sorgen?
Die Analyse ist vollkommen richtig. Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir haben 45 Millionen Erwerbstätige, 5 Millionen im öffentlichen Dienst inzwischen. Und in der Tat werden wir 5, vielleicht mehr Millionen bis 2030 verlieren. Die gehen in Ruhestand. Und um das Wohlstandsniveau zu halten, müssen diejenigen, die dann noch erwerbstätig sind, genauso viel produzieren, genauso viel erwirtschaften, was dann verteilt werden kann. Und wir sehen das ja dann auch in den Folgejahren. In der Tat, der Gang der Babyboomer in den Altersruhestand ist ein Riesenproblem für diese Volkswirtschaft.
Nun habe ich eben vorgelesen, 2,1 Milliarden plus im vergangenen Jahr hat die Rentenversicherung gemacht. Eine Momentaufnahme, so habe ich Herrn Sell auch verstanden. Wie bewerten Sie denn den Zustand unseres Rentensystems? Können wir einfach so weitermachen, auch mit Blick auf die Babyboomer, die jetzt in Rente gehen?
Also bei Rentenausgaben von über 300 Milliarden ist ein Überschuss von 2 Milliarden natürlich jetzt nicht die Botschaft, alles ist sicher. Allerdings muss man sagen, aktuell ist das System stabil. Wir müssen es bloß für die Zukunft ertüchtigen. Ich möchte auch trennen das Thema Erwerbsminderung von dem Thema Altersrente. Beim Thema Altersrente sehen wir eben einen Rückgang der Erwerbstätigen. Die müssen die Beiträge aufbringen. Wir haben aufgrund des demografischen Wandels, also mehr Rentner, weniger Erwerbstätige und längere Lebenserwartung, eine Unwucht im Rentensystem, in der Altersrente. Und da müssen wir gegensteuern. Und deshalb muss man die Dinge weiterführen, die man eigentlich schon 2007 angelegt hat. Damals haben wir die Rente mit 67 eingeführt. Damals hat man letztendlich die längere Lebenserwartung zum Anlass genommen, das Renteneintrittsalter nach oben zu schieben. Und das sollte man nach 2025 oder nach 2031 moderat weiterführen, damit man einen Ausgleich schafft. Das wäre eigentlich das Mittel der Wahl.
Das heißt, Sie treten dafür ein, Rente mit 70 ist ja so ein Schlagwort. Also das ist durchaus auch ein Ziel, in Anführungszeichen, wo Sie sagen, da stimmen Sie als Gesamtmetallverband mit überein?
Ich würde es so sagen. Wir haben mit der Rente mit 67 das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung angepasst. Um die Zahlen mal zu nennen. Wir haben 1960 eine Lebenserwartung von 67 Jahren bei Männern gehabt, im Jahr 2000 bei 75 Jahren, und wir werden im Jahre 2031 vermutlich, wenn wir es linear fortschreiben, eine Lebenserwartung haben von 83 Jahren. Das heißt, der Rentenbezug wird immer länger, und um da die Lasten etwas aufzuteilen, wäre es gut, wenn man jedes Jahr längeres Jahr Lebenserwartung aufteilt. Ein Teil kann man dann später in Rente gehen, und ein Teil kommt den Rentnerinnen und Rentnern dann zugute. De facto muss man diskutieren, aber das wäre das Mittel der Wahl und man muss das natürlich diskutieren und dann auch richtig anpassen. Es hat keinen Sinn, dass man jetzt schon den Plan macht, dann und dann ist 70 die Zahl, aber wir werden nicht umhin kommen, eine Entlastung des Gesamtsystems auf diesem Wege zu organisieren und viele andere Dinge mehr.
Herr Zander, nun haben wir vor den Nachrichten ja auch schon darüber gesprochen, wann gehen die Menschen denn tatsächlich in Rente? Ich glaube, momentan müsste man noch, um Regelaltersgrenze zu erreichen, müsste man 65 Jahre und ich glaube 11 Monate oder sowas in diesem Jahr arbeiten. Wie ist es denn in Ihrem Bereich? Gehen die Menschen tatsächlich eher dann doch mit 63, 64 in Rente oder ist das schon nach oben hin doch deutlich auch angestiegen?
Wir haben einen Anstieg im Renteneintrittsalter auch in unserer Branche, das ist positiv. Allerdings hat uns die sogenannte Rente mit 63 schon gestoppt in dieser positiven Entwicklung.
Also abschlagsfrei 45 Beitragsjahre.
Nach 45 Beitragsjahren, das steigt jetzt, da hat er selbst schon recht. Die 63 sind jetzt bei 64 und ein bisschen. Bloß es führt dazu, dass eben gerade Facharbeiter, das ist ja eine normale Erwerbsbiografie, Lehre, Berufsleben in der Metall- und Elektroindustrie, hohe Verdienste, nach 45 Jahren will man dann in Rente etwas vorzeitig gehen und das reißt natürlich Lücken in unserer Branche. Nicht zu knapp. Wir müssen sagen, bei etwa 4 Millionen Beschäftigten müssen wir von etwa 800.000 Erwerbstätigen ausgehen, die in den nächsten 10 Jahren in Rente gehen und die müssen ersetzt werden. Und wenn wir dann noch so ein Anreizsystem haben, wie die sogenannte Rente mit 63, dann ist das eigentlich kontraproduktiv. Dieses Instrument gehört eigentlich abgeschafft, weil es dem Arbeitsmarkt wichtige Fachkräfte entzieht, gerade bestimmte wichtige Gruppen. Ich bin sehr für die Idee der FDP zu sagen, lass uns den Renteneintritt flexibilisieren in der Altersrente. Das Thema Erwerbsminderung muss man davon gesondert aber immer sehen. Das ist ein Spezial und ein wichtiges Thema, aber wir müssen das Thema Altersrente anders angehen.
Ich gebe das gerne mal in die Runde auch weiter, Herr Zander. Erstmal herzlichen Dank für Ihre Einordnung und Ihre Einschätzung. Vielleicht Herr Kober auch noch mal an Sie weitergegeben. Ist die Debatte auch über eine Rente jenseits von 67 auch nachzudenken? Die FDP sagt, möglichst flexibel. Ist diese Debatte eröffnet, so wie wir es in anderen Ländern, Frankreich, auch erleben, dass zumindest über ein späteres Renteneintrittsalter heftig debattiert wird?
Nun muss man natürlich bei der Diskussion in Frankreich sehen, dass die dort sehr viel früher in Rente gehen als bei uns.
Da geht es um 62, 64.
Deshalb sind wir bei uns natürlich schon in der Diskussion weiter. Ich glaube, es ist wichtig, an der Stelle zweierlei zu sagen. Die Analyse von Herrn Zander ist absolut richtig. Natürlich lebt unser Rentensystem auch davon oder beziehungsweise beeinflusst davon, dass die Menschen länger Rente beziehen. Also die durchschnittliche Rentenbezugsdauer 1960 lag bei 9,9 Jahren im Durchschnitt und liegt heute bei 20,5 Jahren. Dazu das Problem des demografischen Wandels, dass also immer weniger einzahlen für immer mehr Empfänger. Das kann man nicht wegdiskutieren. Ich habe die Lösung aber skizziert, die wir als FDP vorschlagen. Und dabei ist eines wichtig. Wir als Politik müssen verlässlich sein. Wir müssen gerade wenn es um das Thema Renteneintritt geht, also um sehr private und sehr weitreichende Entscheidungen von Menschen, verlässliche Ansagen machen können. Das heißt, wenn wir über ein höheres Renteneintrittsalter reden, und die Debatte, die ist natürlich eröffnet und die ist auch, kann man auch führen, ist gar keine Frage, aber wir als Politik müssen verlässlich sein, dann könnte das erst mit sehr langen Übergangszeiten gehen. Was wir jetzt machen müssen, weil die Probleme der Rentenversicherung auch unmittelbar vor der Tür stehen, ist, andere Stellschrauben zu drehen. Da sagen wir zunächst einmal natürlich das Erwerbspersonenpotenzial, das wir in Deutschland haben, möglichst gut ausschöpfen. Herr Sell hat die Erwerbsbeteiligung von Frauen schon angesprochen. Ich möchte noch ergänzen, auch die bessere Integration von Langzeitarbeitslosen. Wir müssen bei der Migration von Fachkräften nach Deutschland besser werden. Da arbeiten wir gerade an einem entsprechenden Gesetz, das es ermöglichen soll. Und wir als FDP sagen, wir müssen auch die Rentenversicherung unterstützen durch ein kapitalgedecktes Element. Wir nennen es Aktienrente.
Das haben Sie auch in die Koalition, in die Koalitionsverhandlungen auch mit eingebracht.
Genau. Und das wird jetzt auch Wirklichkeit werden in den nächsten Wochen. Und damit hat Schweden beispielsweise einen sehr, sehr guten, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und da wollen wir an diesen Punkten ansetzen. Das ist, glaube ich, jetzt prioritär. Wie gesagt, wir müssen als Politik verlässlich sein. Und deshalb schlagen wir diese Stellschrauben vor.
Am Telefon ist Hinrich Normann. Herr Normann, ich grüße Sie.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ich habe geschrieben, dass das Modell falsch ist, erstens. Und zwar, dass alle Bürger Mitglieder der Rentenversicherung werden müssten, das gesamte Einkommen veranlagt wird und C, die Beitragsbemessungsgrenze abgeschafft wird. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Denn ein Geringverdiener, der finanziert die Rente anteilig sehr viel höher als ein Gutverdienender. Die Beitragsbemessungsgrenze ist ja bekannt. Das ist eine Grenze, über die man nicht mehr veranlagt wird zur Rente von seinem, mit seinem Einkommen. Dann zweitens, ich bin Diplom-Sicherheitsingenieur und habe deswegen immer Arbeitsbedingungen beurteilt bei Menschen. Ich bin jetzt mittlerweile Rentner und kann dabei sagen, dass die seelischen Bedingungen sehr hart sind bei der Arbeit, weil absolute Herrscher manchmal Vorgesetzte sind von irgendwelchen von Mitarbeitern und zweitens die Arbeit auch sehr unmenschlich gestaltet ist. Ich habe das dann regelmäßig beanstandet, dann haben die erstmal gesagt, na, dann können wir gar nicht arbeiten, dann können wir die Arbeit nicht mehr durchführen. Da habe ich gesagt, gut, dann führen Sie die Arbeit nicht mehr durch, hören Sie damit auf. Und es wird wahrscheinlich dann eine andere Firma beauftragt werden. Und dann haben die gesagt, ja, lassen Sie uns noch mal 10 Minuten Zeit. Ja, und nach 10 Minuten hatten diese Firmen vor Ort auf der Baustelle zum Beispiel dann sehr gute Vorschläge, mit denen sie dann diese Arbeit doch sicher gestalten konnten.
Herr Normann, zwei wichtige Stichworte, die ich gerne aufgreifen möchte. Erstes Stichwort, funktioniert und ist dieses Modell, das wir derzeit haben, tatsächlich noch das Richtige? Müsste es nicht angepasst werden? Danke dafür. Und natürlich die Arbeitsbedingungen. Da haben wir auch entsprechende Mails schon bekommen. Frau Bentele, erstmal das Modell an sich. Da sagt uns Herr Normann, da müssten alle einzahlen. Das gesamte Einkommen müsste veranlagt werden. Keine Beitragsbemessungsgrenze. Was sagen Sie von Seiten des VdK?
Also erstmal, gut, sind wir auf jeden Fall in Teilen bei Herrn Normann. Und zwar ist die Meinung des VdK schon auch, dass alle Erwerbstätigen einzahlen sollten. Auch Beamtinnen und Beamte, Politikerinnen und Politiker. Weil wir sehen einfach, wie groß die Differenz ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt Beamtinnen und Beamte anschaut, die im Schnitt oft über 3.000 Euro Pension haben. Erwerbstätige in anderen Berufen, in Angestelltenberufen haben deutlich weniger Geld zur Verfügung. Und darüber wird ehrlich gesagt kaum diskutiert. Verständlicherweise in Anführungsstrichen, weil natürlich viele Abgeordnete selbst Beamtinnen und Beamte sind, weil die in den Ministerien arbeiten und natürlich aus dem Beamtentum raus argumentieren und natürlich unseren Abgeordneten auch immer erzählen, das geht alles überhaupt nicht, die Einbeziehung der Beamtinnen und Beamte. Deswegen wird sowas eben ganz wenig zum Thema gemacht. Selbstständige, da soll ja diese Legislaturperiode noch einiges passieren. In meinen Augen wäre das Beste, was passieren könnte, dass auch die in die Rentenversicherung die gesetzliche einzahlen und nicht mit privaten Produkten vorsorgen, die ja viel weniger kalkulierbar sind. Und wir sehen ja gerade in der Rentenversicherung, dass die Prognosen, die gestellt wurden, zu den Defiziten, die sie haben wird, jetzt nicht eingetreten sind. Professor Sell hat es vorher schon gesagt und sie auch in der Moderation, dass über 2 Milliarden sogar plus erwirtschaftet werden konnte. Also für mich ist schon die gesetzliche Rentenversicherung immer noch die Basis und das Wichtigste, was wir uns alle gemeinsam als Erwerbstätige in Deutschland eben auch erwirtschaften können und sollten als Grundversorgung.
Ich gebe das gern auch mal an Herrn Sell weiter. Herr Sell, dieses System trägt sich ja nicht mehr selber. Es gibt einen Riesenbatzen an Steuergeld, das auch Jahr für Jahr dort auch hineingezahlt wird, damit dieses System auch funktioniert. Wäre das, was Herr Normann da vorgeschlagen hat, die einfachste Lösung zu sagen, komm, alle zahlen ein, und zwar das gesamte Einkommen, und dann sähe es möglicherweise, Stichwort Österreich, glaube ich, ist das so, dann sähe es doch schon in Deutschland ganz anders aus.
Also, dass die Diskussion über einen Systemwechsel Die wird ja schon seit vielen Jahren geführt. Es ist weniger Österreich, was hier zu nennen wäre, sondern weil Herr Gruber ja sich auch immer auf Schweden bezieht, würde man jetzt bei dieser Diskussion eher Länder wie die Schweiz heranziehen, die eine Volksversicherung haben, eine Erwerbstätigenversicherung haben, so wie Herr Norman sie angesprochen oder umrissen hat. Das dient einem anderen Thema als das, was wir heute haben in der rentenpolitischen Diskussion. Heute geht es ja um, müssen wir alle länger arbeiten? Da geht es vor allem um die Umverteilung hin zu den niedrigen Einkommen, dass man eben durch die starke Umverteilung, die man zum Beispiel in der Schweiz hat, in so einem System mit begrenzten Renten nach oben, das wird jetzt auch in der deutschen Diskussion immer wieder gefordert, dass man damit Mittel freisetzt, um die, ich sag mal so flapsig, die armen Schlucker, denen überhaupt eine Rente zu ermöglichen, die ihr Existenzminimum sichert. Da geht es also um Armutsvermeidung oder Bekämpfung. Ich würde an dieser Stelle neben da, es ist schon sehr interessant, diese Systemdiskussion zu führen, aber bei der Frage des Renteneintrittsalters oder der Frage, wie lange wir denn arbeiten, da scheint mir der zweite Aspekt, den Herr Norman angesprochen hat, viel, viel wichtiger und relevanter, die Frage der Arbeitsbedingungen. Denn wir, wenn ich das schon höre, müssen wir alle länger arbeiten, da sage ich immer anknüpfend an den Anfang der Sendung, lassen Sie uns da bloß differenzieren. Das hat nämlich sehr viel auch mit Arbeitsbedingungen zu tun. Ja. Denn Leute, die, und das war in dem Beitrag von Herrn Zander ja deutlich, die klassischen Facharbeiterkarrieren, die Leute, die schon sehr früh eine Ausbildung begonnen haben, die wirklich 45 Beitragsjahre auf dem Buckel haben, da können ja viele Akademiker nur von Albträumen, also nicht träumen, sondern Albträumen von aber so langen Arbeitszeiten. Also,
aber es gibt ja auch viele, Herr Sell, zum Beispiel Versicherungskauffrau, nach mittlerer Reife, Abitur angefangen zu arbeiten. Genau. Da kommen die 45 Jahre ja auch bis 63 auch durchaus zusammen.
Aber die Arbeitsbedingungen haben sich natürlich in vielen Berufen massiv nach oben gefahren.
Ich habe da mehr, geworden, ich greife es deswegen gerade nochmal auf, weil ich würde das gerne selbst auch nochmal unterstützen. Es gibt auch Hörer, die dazu, auch Hörerinnen, die dazu geschrieben haben. Da geht es um das Stichwort Leistungsdruck. Da geht es um die Frage, wird man denn noch ab einem bestimmten Alter im Unternehmen auch gesehen? Wird man noch berücksichtigt? Wird man überhaupt noch wahrgenommen? Oder ist es dann doch so, dass man dann aufgrund seiner angedachten, nicht mehr vorhandenen Leistungsfähigkeit, ein Vorurteil, das sicherlich da auch vorherrscht, wird man überhaupt noch für Fortbildung und. Da gibt es einen Hörer, der gesagt hat, ja, man wird ja überhaupt gar nicht, wenn es um Fortbildung, wenn es um Weiterentwicklung geht, man wird überhaupt nicht mehr gesehen und wahrgenommen. Sind das alles Stellschrauben, wo Sie sagen, an denen könnte gedreht werden, damit Menschen auch freiwillig bereit sind, länger zu arbeiten?
Also lassen Sie es mich zuspitzend formulieren, was führen wir denn wieder eine typisch deutsche Diskussion, wenn es um Rente mit 67, mit 69, mit 70 geht. Da wird eher die strafende, die drohende, die bedrohliche Seite. Das ist für viele Menschen eine echte Bedrohung, die Perspektive, so lange arbeiten zu müssen, unter den Bedingungen, die sie vorfinden in vielen Unternehmen. Also man kann das natürlich auch positiv wenden, dass man die Herausforderung, vor der ja jetzt auch die Wirtschaft steht, durch den völlige Verschiebung der Angebots-Nachfrage-Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt. Früher gab es zu viele, Stichwort Arbeitslosigkeit, keine Ausbildungsplätze, heute gibt es zu wenige. So, das kann man jetzt positiv verstärken. Ich weise mal darauf hin, dass wir bereits über 1 Million über 65-jährige Erwerbstätige haben, die in der Erwerbsarbeit weiter nachgehen, ja auch im höheren Alter, teilweise bis 70. So, und dann muss man sich angucken, was müssen wir eigentlich für Bedingungen in den Unternehmen schaffen, um positive Anreize, die schon da sind im Prinzip, auch rentenrechtlich, nochmal zu verstärken, um zu sagen, bleibt bitte in den Berufen, wir brauchen euch, wir brauchen eure Expertise, aber man muss jetzt diesen knapper werdenden Gut auch entgegenkommen.
Herr Kober, ein Hörer hat sich gemeldet und da geht es nochmal auch um den Blick in Richtung Europa. und er und die unterschiedlichen Renteneintrittsalter. Und er sagt, blicken wir in die EU, dann muss sich der deutsche Arbeiterangestellte doch in Anführungszeichen verarscht vorkommen. Die augenblickliche Rentendebatte in Frankreich ist hier nur ein gutes Beispiel. Wir haben es ja eben schon gesagt, Frankreich geht es derzeit um die Debatte, ob man statt 62 mit 64, 65 auch in Rente geht. Ist das so, Herr Kober, dass wir Deutschen da, so wie der Hörer jetzt hier auch schreibt, dass wir Deutschen am Ende am längsten arbeiten müssen in Europa?
Also das glaube ich nicht, denn die Demografie ist ja in manchen Ländern durchaus vergleichbar wie in Deutschland, in Frankreich aber nicht. Ja. Also das heißt, in Frankreich haben die Familien durchschnittlich mehr Kinder und das schlägt sich natürlich auch Stabilität der sozialen Sicherungssysteme durch. Wenn wir über unsere gesetzliche Rentenversicherung reden, dann müssen wir fairerweise, und darauf darf man, glaube ich, auch als jüngere Generation hinweisen, immer von zwei Dingen ausgegangen. Nämlich erstens, dass Menschen arbeiten und damit einzahlen und dass Menschen Kinder haben. Und Letzteres ist in eine Schieflage geraten. Wir haben beim Ersteren große Erfolge, aber das Letztere ist bei uns in Deutschland speziell eben in eine Schieflage geraten. Deshalb reden wir ja jetzt auch über diese Finanzierungsprobleme unserer Rentenversicherung. Wie gesagt, wir sagen als FDP, wir glauben, dass man durch positive Anreize, und da hat mir sehr gut gefallen, was Professor Sell eingebracht hat, dass Arbeit ja nicht nur Zwang und Belastung ist, sondern von vielen auch als sehr sinnhaft und übrigens auch gesundheitsfördernd erfahren wird. Auch das belegen Statistiken, dass das Risiko, psychisch zu erkranken, bis zu 30% fällt, wenn man 8 Stunden pro Woche arbeitet. Also auch ein positiver besetztes Bild von Arbeit sollten wir vielleicht in Zukunft diskutieren. Also wir glauben, dass die Freiwilligkeit schon mal das Rentensystem entlasten würde. Und wenn wir über die Rente reden, dann muss man, glaube ich, auch nochmal unterscheiden. Reden wir über die gesetzliche Rentenversicherung oder reden wir über das Alterseinkommen? Die gesetzliche Rentenversicherung wird den Lebensstandard, das hat sie aber noch nie allein getan, sichern können, sondern sie ist eine wichtige, stabile Säule, die wir stabil erhalten müssen für ein Gesamtalterseinkommen, zu dem weitere Säulen dazukommen müssen. Das ist die betriebliche Altersvorsorge, das ist die private Altersvorsorge. Und das ist natürlich auch, wenn es gelingen könnte, das zu fördern, das mietfreie Wohnen im Alter.
Ich muss auf die Uhr schauen, ja. Herr Kober. Sorry, Sie haben wichtige Punkte angesprochen. Natürlich, private Vorsorge bedeutet auch, dass man sich die leisten können muss. Das hätte sicherlich wahrscheinlich an der Stelle Frau Benteler auch nochmal gesagt. Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Müssen wir alle länger arbeiten mit Blick auf die Rente? 00800 4464 4464 und wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk Agenda.
Letzte halbe Stunde der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Rentendebatte, müssen wir alle länger arbeiten? Unser Thema heute. Und Professor Sell, einer unserer Gäste, hat gesagt, da müssen wir differenzieren. Das ist wichtig und das tun wir und werden wir auch in der letzten halben Stunde tun. Gerne auch mit Ihnen. Sie können weiter kostenfrei anrufen. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie jetzt erst zugeschaltet haben, gerne nochmal die Gäste auch dieser Runde. Verena Bentele, die VdK-Präsidentin, ist mit dabei. Professor Stefan Sell habe ich eben schon angesprochen, Rentenexperte an der Hochschule in Koblenz und Pascal Kober, er ist FDP-Bundestagsabgeordnete und dort der Arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher seiner Fraktion. Und jetzt für einen kurzen Augenblick zumindest zugeschaltet ist Jens Spahn. Herr Spahn, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, hallo.
Stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion. Wir haben im Laufe der Sendung, Herr Spahn, schon viele, viele Mails, auch Anrufer bekommen. Und da geht es dann doch vielerorts darum, zu fragen, wie funktioniert das? Eine wachsende Zahl an Rentnerinnen und Rentner, jetzt auch durch die Babyboomer-Generation, die in Rente geht. Und auf der anderen Seite eine sinkende Zahl an jungen Menschen, die in die Rente einzahlen. Die Frage vieler Hörerinnen und Hörer, kann das auf Dauer tatsächlich funktionieren?
Nun, es kann dann funktionieren, wenn wir ein, zwei Voraussetzungen verändern. Das eine ist, wir werden insgesamt produktiver werden müssen. Das heißt ja, mit weniger Erwerbstätigen, mit weniger Menschen im Berufsleben, mindestens so viel Wohlstand, mindestens so viel an Wirtschaftsprodukt, idealerweise mehr eben produzieren, jedes Jahr, jeden Tag, wie das jetzt schon der Fall ist. Das heißt also, wir werden in Innovation, in neue Maschinenproduktivität investieren müssen. Und das Zweite ist, schauen miteinander, wo wir noch Erwerbstätigkeit auch ausweiten können, wo Potenziale sind. Da sind die Älteren von den 860.000, die im vorletzten Jahr in Rente gegangen sind, sind über die Hälfte vorzeitig in Rente gegangen. Allein dadurch ist so viel Arbeitszeit verloren gegangen, wie 35.000 Menschen in ihrem ganzen Berufsleben leisten würden. Also da geht enormes Potenzial zu früh verloren. Es geht um die Frage von Erwerbsquoten etwa bei Älteren, bei Frauen, die wir ausweiten können, oder auch um so ein Thema wie Migration. Also Produktivität hoch und schauen, wo ist noch Potenzial auch für Erwerbstätigkeit.
Nun, ich habe es eben vor den Nachrichten auch schon zitiert und auch ein Hörer hat es eben auch gesagt. Es geht auch darum, natürlich altersgerechte Arbeitsplätze. Es geht darum auch, seelischen Druck möglicherweise hinauszunehmen. Da, wo körperliche Anstrengung notwendig ist, zu schauen, wie kann man das auch mit 60 plus, vielleicht auch mit 63, 64 plus noch meistern und schaffen. Das heißt, aus Ihrer Sicht müssen da auch Arbeitgeber sich noch mehr darauf einlassen, dass man das, was man an Wissen dann auch im Unternehmen hat, dass man diese Menschen binden kann und positiv auch noch für 1, 2, 3 Jahre gewinnen kann?
Absolut. Also die Zeiten, die aus den 90er Jahren wir vor allem noch kennen, wo es massive Frühverrentung von Seiten der Unternehmen gegeben hat, die sind nach meinem Eindruck sowieso vorbei. Gerade die älteren Arbeitnehmer sind ja oft auch besonders wertvoll. Es sind häufig gut ausgebildete Facharbeiter, Arbeiter, Angestellte, die viel Wissen ja auch einfach haben über die Jahre, Jahrzehnte sich angeeignet haben. Da geht echt viel Know-how verloren. Mein Eindruck ist, ich habe gestern noch ein Unternehmen im Sauerland besucht, da mit Beschäftigten gesprochen, die teilweise 48, 53 Jahre in diesem Unternehmen waren, sogar über das Renteneintrittsalter hinaus, gerne dort weitergearbeitet haben, weil der Arbeitgeber sich eben bemüht, weil der Chef auch den Eindruck vermittelt, wir brauchen dich, wir brauchen euch und entsprechende Arbeits- und Rahmenbedingungen schafft. Und das müssen Unternehmen tun, viele aber mittlerweile auch natürlich ganz anders als noch vor 10 oder 20 Jahren, sich gerade auch um die älteren Arbeitnehmer so kümmern, dass sie bleiben wollen. Und wir als Politik sollten eben keine Anreize setzen, dass es attraktiv ist, früher zu gehen. Das scheint ja auch der Kanzler erkannt zu haben. Die Rente mit 63 zum Beispiel sollte aus meiner Sicht schnellstmöglich beendet werden.
Müssen wir alle länger arbeiten? Das ist ja die Frage, die über dieser Sendung auch steht. Wir haben eben von Herrn Zander gehört, der gesagt hat, okay, Lebenserwartung steigt, damit muss auch das Renteneintrittsalter steigen. Ist das ein Weg, den Sie persönlich, aber auch als CDU/CSU mitgehen?
Grundsätzlich ja. Wir haben ja gerade in diesem Jahrzehnt, in den 20er Jahren, noch weiter die Steigerung des Renteneintrittsalters bis 67 Jahr für Jahr eben dann einige Zeit länger. Und ich glaube auch darüber hinaus, sollte man so eine Regelung haben, zum Beispiel mit jedem Jahr, dass das durchschnittliche Lebensalter steigt, dann auch einen Monat länger zu arbeiten, das Renteneintrittsalter steigen lassen. Das heißt ja für meine Generation, sie lebt länger, sie wird länger Rente haben, aber eben auch ein Stück länger arbeiten müssen, um das erwirtschaften zu können. Was ich nur wichtig finde, das möchte ich ergänzen. Ja, es gibt diejenigen und es gibt auch die Berufe, wo das nicht geht. Wo ich habe bei mir im Stammtisch daheim Fliesenleger, Maurer im Freundeskreis, die werden im Zweifel natürlich nicht in diesem Job mit dieser Aufgabe bis 67, 68 arbeiten können. Wir brauchen bei der Erwerbsminderungsrente, und da ist ja ein wenig was auch passiert in den letzten Jahren, aus meiner Sicht eher noch Verbesserung für die, die wirklich nicht können bis dahin, die kaputt sich arbeiten, wie man sagt. Die sind aber auch eher dann schon mit 58, 57 so, dass sie Erwerbsminderungsrente brauchen. Dafür aber eben, ich sage es noch einmal, die Rente mit 63, bei der viele Facharbeiter uns verloren gegangen sind, dann abschaffen.
Herr Spahn, wenn man mit jungen Menschen redet, was Sie ja sicherlich auch oft auch tun, die sagen, wir werden sowieso mit bis 70 arbeiten müssen. Würden Sie drunter schreiben, richtig? Würden Sie antworten, richtig?
Na, in der Perspektive wird es Richtung 70 gehen, ja. Aber ich sage den jungen Menschen auch, der Grund ist doch erstmal ein schöner. Wir leben alle länger. Also die Lebenserwartung in Deutschland steigt seit Jahren im Schnitt um 6 Stunden pro Tag. Das heißt also, sie steigt enorm. Wir werden wahrscheinlich relativ viele sehen, die 90, 95, 100 Jahre alt werden, bei relativ guter Gesundheit. Das verbessert sich ja parallel auch. Und deswegen ist ja dieses länger Leben, finde ich, erstmal was Schönes. Ich jedenfalls möchte gerne möglichst gesund 110 werden. Und insofern Zeit davon zu arbeiten, ist für mich dann eine logische Schlussfolgerung. Ich erlebe übrigens gerade bei Älteren in vielen Gesprächen, dass es ja auch um Sinn geht im Leben, um eine Aufgabe im Leben. Es geht vielleicht nicht mehr Vollzeit, es geht vielleicht auch nicht mehr die bisherige Tätigkeit so körperlich. Aber viele suchen sich ja auch wieder eine Aufgabe, wollen eine Aufgabe haben, weil jetzt tatsächlich das Rentnerdasein so ganz ohne Aufgabe für viele dann irgendwie auch nicht nur erfüllend ist.
Herr Spahn, danke für die Einordnung. Alles Gute Ihnen und wir gehen weiter zu Wilhelm van Beek, der uns anruft vom Niederrhein. Herr van Beek, guten Morgen.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Darf ich schon mich einbringen?
Ja, natürlich. Gerne.
Und zwar hatte ich so den Eindruck, dass immer zu wenig grundsätzlich und ja nur am Detail sozusagen orientiert diskutiert wird und zu wenig mutig. Ich glaube im Gegensatz zu Herrn Zell, dass es schon auch zur Finanzierung beitragen würde, wenn man eben also ja ich sag mal alle Erwerbstätigen in die Rentenversicherung einbeziehen würde. Es wäre nicht nur für die Umverteilung sinnvoll, sondern auch für die Finanzierung. Beamte, Selbstständige, die berufsständige Versorgungswerke haben und so weiter, alles in die Rentenkasse, das Äquivalenzprinzip ein wenig auf zu verändern. Das ist der eine Punkt. Aber wenn man jetzt schon drüber nachdenkt, länger zu arbeiten, glaube ich, da muss man eben, wie auch schon angedeutet wurde, viel differenzierter diskutieren. Wir haben irgendwann, also der Bund hat irgendwann mal entschieden, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung für alle nach 1961 geborene Menschen abgeschafft wird und man hat das der privaten Versicherungswirtschaft überlassen. Und die private Versicherungswirtschaft hat dann so gesagt, naja, es gibt Berufe, die haben höheres Risiko und es gibt Berufe, die haben weniger höheres Risiko und haben verschiedene Risikoklassen da eingeführt. Das bedeutet, dass jemand, der ein hohes Risiko hat, einen höheren Beitrag zahlen muss, um überhaupt die gleiche Renten oder Leistung zu bekommen, falls er denn dann berufsunfähig wird. Und ja, wenn man über ein längeres Lebensalter nachdenkt, wenn es denn sein muss, dass man eben auch dann diesen Aspekt einbringt, dass man sagt, jemand, der eben ein höheres Risiko hat, einen höheren belastenden Beruf hat, der darf dann auch eher in Rente gehen. Wie man das dann regelt, ob man sagt, die bekommen halt grundsätzlich höhere Zuschläge, Renten, ja. Beispielsweise die Abzüge fallen dann nachher nicht mehr so hoch aus.
Ich habe mir das aufgeschrieben, Herr van Beek. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, weil wir natürlich auch noch weitere Hörerinnen und Hörer haben. Aber ich greife das auf. Vor allen Dingen Ihr erstes Stichwort ja auch nochmal, mehr Mut. Und das gehen wir direkt mal auch weiter, denke ich, an Herrn Kober als Politiker. Herr Kober, alle Erwerbstätigen sollten in diese Rentenversicherung einzahlen. Schon oft diskutiert, immer mit dem Hinweis, Politiker, die selber eine bessere Altersversorgung haben, so heißt es ja dann immer, werden sich selber da nicht in die BFA damit einbringen, Beamte und Beamtinnen erst recht nicht. Was sagen Sie?
Das hat, glaube ich, nichts mit Mut zu tun, sondern das ist eine schlichte Rechenaufgabe. Wenn Sie die Beamten mit in die gesetzliche Rentenversicherung mit einnehmen wollen, dann müssen Sie zunächst einmal das Recht beachten, nämlich dass die Ansprüche, die Sie bisher erworben haben, natürlich auch erfüllt werden müssen. Das heißt, Sie sparen erstmal gar nichts, sondern Sie müssen diese Anwartschaften auch bedienen. Das ist geltendes Recht, das ist deren Eigentum und eigentumsgeschützt. So, wenn Sie jetzt das System umstellen wollten, also für künftige Beamte sozusagen ein neues System schaffen, wo Sie in die Rentenversicherung einbezahlen, dann müssen Sie folgende Rechnung anstellen. Der Arbeitgeberbeitrag beträgt derzeit 9,3%. Wenn Sie von den Besoldungen der Beamten nicht real 9,3% dann abziehen wollen, müssen Sie die Besoldung um 9,3% erhöhen. Das heißt, in Summe wird jeder Beamte 18,6% für den Staat teurer. Das muss man mit bedenken. Und da muss man mit bedenken, dass Beamte zwar im Alter relativ gut ausgestattet sind mit ihren Pensionen, aber im Verlauf ihres Erwerbslebens unterdurchschnittlich häufig verdienen im Vergleich mit der gleichen Qualifikation und der gleichen Karriere in der freien Wirtschaft. Mein Beispiel, der Generalinspekteur der Bundeswehr, der höchste deutsche Soldat von einem Unternehmen, das also ein Volumen von vielen, vielen, vielen Milliarden hat, einen Haushalt jährlich von 50 Milliarden, der 200 über knapp 200.000 Soldaten steht, verdient im Monat keine 15.000 Euro, im Grundgehalt jedenfalls. Das heißt, wenn Sie das vergleichen mit jemandem, der die gleiche Verantwortung in der freien Wirtschaft hat, dann lächelt der müde. Kurzum, es ist nicht eine Frage des Mutes, sondern es ist eine Frage der Berechnung und des Rechts. Und dann deshalb kommt die Politik nicht, weil sie selber Beamte sind, sondern weil es eine schlichte Rechenaufgabe ist, dass das nichts verändern würde. Auch deshalb nicht übrigens, weil Beamte ja nicht durchschnittlich mehr Kinder haben und damit das Demografieproblem ja nicht verbessert würde.
Frau Bentele, ich gebe die Frage trotzdem noch mal weiter. Wir haben gerade gehört, es geht um Rechnen und nicht um Mut. Was würden Sie sagen? Brauchen wir mehr Mut, um unser Rentensystem zukunftssicher zu machen?
Also wir brauchen in jedem Fall mehr Mut, um es zukunftssicher zu machen, dass nichts dagegen spricht, auch Beamtinnen und Beamte zum Beispiel eine Zusatzversorgung zu geben. Ist klar, das stellen wir auch überhaupt nicht in Frage, aber das Beispiel natürlich der Führungskräfte im Beamtentum im Gegensatz zu denen, die in der freien Wirtschaft vielleicht so eine Führungsverantwortung haben, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil nicht alle Beamtinnen und Beamte haben Führungsverantwortung. Also von daher finde ich das Beispiel ehrlicherweise nicht so ganz gelungen, sondern ich würde immer eher den Vergleich machen, was die Menschen eben auch für eine Belastung haben, und die ist sicherlich bei Beamtinnen und Beamten da. Und auch nicht gering. Und nicht, dass sich jetzt alle Beamtinnen und Beamte vor dem Mikrofon hier ärgern. Ich sehe, was die alle tun. Aber wenn man eben den Vergleich sieht, auch zu Angestellten im öffentlichen Dienst, zu anderen Angestellten in Firmen, ist der Unterschied in den Pensionen eben schon exorbitant. Und da sollte der Staat aus Gerechtigkeitsgründen, aus vielerlei Gründen eben wirklich ran, um nicht seine eigenen Beschäftigten in Anführungsstrichen hier so zu übervorteilen und damit ja auch, das ist ja auch wieder so eine symbolische und auch psychologische Geschichte, zu sagen, unser gesetzliches Rentensystem reicht für unsere eigenen Leute eigentlich nicht aus. Das ist schon entlarvend auch, finde ich. Also von daher, finde ich, sollte man da in jedem Fall ran. Aber was, finde ich, wirklich spannend ist, ist einfach, sich dieses ganze Gefüge mal anzugucken. Die Lebenserwartung, Herr Spahn will fröhlich und glücklich 110 werden, will wahrscheinlich 50 Jahre im Deutschen Bundestag bleiben wie Herr Schäuble. Kann alles gut gehen und ich wünsche das jedem, auch Herrn Spahn wünsche ich und mir selber auch, dass wir lange bei guter Gesundheit arbeiten. Aber wir sehen eben hier auch die riesigen Unterschiede, die es halt doch auch noch gibt. Ich habe es vorher schon zitiert, auch laut unserer Studie, dass Menschen mit sehr wenig Geld eben deutlich früher sterben und damit auch weniger von ihrer Rente haben. Wir haben ein Viertel der Rentnerinnen und Rentner über 80, die jetzt schon von Altersarmut bedroht oder betroffen sind. Also die Zahlen sprechen halt hier eine ganz klare Sprache, dass nicht alle Rentnerinnen und Rentner gut leben und ein genug Alterseinkommen haben, damit sie eben eh schon gut davon leben können. Und den Menschen jetzt noch zu sagen, ihr müsst auch noch länger arbeiten, auch in den Jobs, wo ihr eh schon wenig verdient, da wissen wir halt ganz klar, das ist eben vor allem eine Rentenkürzung für diese Menschen. Und dem Punkt sollten wir wirklich Rechnung tragen in der ganzen Debatte und ich wirklich denke, auch für diese Menschen gute Lösungen finden.
Ich denke, wir nehmen unsere nächste Hörerin, binden wir mit ein hier in die Runde. Kizia Rosenkranz. Frau Kizia Rosenkranz. Frau Rosenkranz, ich grüße Sie. Hallo.
Ja, guten Tag.
Was ist Ihre Meinung? Geht es um freiwilliges länger arbeiten? Geht es um arbeiten müssen? Für viele Menschen geht es um arbeiten müssen. Das haben wir gerade auch noch mal gehört. Wie ist es in Ihrem Fall?
Ich selbst bin 64, arbeite selbstständig und mache das auch mit Spaß. Ich bin mir aber sehr bewusst, dass das fast schon eine Ausnahmesituation in Deutschland ist, möglicherweise. Das ist meilenweit von der Arbeitssituation vieler Älterer entfernt. Da bin ich komplett bei Frau Bentele.
Also dieses mit Spaß und freiwillig arbeiten, da sagen Sie, das ist doch weit für viele Menschen sehr, sehr weit weg. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, was brauchen Menschen? Was haben Sie? Sie können natürlich als Selbstständige das auch für sich selber gestalten. Was brauchen Menschen, damit sie mit Lust und Freude, wie in Ihrem Fall, auch länger arbeiten wollen?
Es ist wahrscheinlich relativ schwer, den Daumen drauf zu legen, weil die jetzige Situation so eine Melange aus fehlenden Arbeitsmodellen für Älteren, einem quasi nicht existenten Arbeitsmarkt für Menschen ab 50, Altersdiskriminierung im Job ist etc. pp. Aufmerksamkeit, Anerkennung und Modelle, mit denen sie besser länger arbeiten können. Das sind auf jeden Fall Punkte, die wichtig sind.
Okay. Dankeschön. Gibt es sonst noch einen Punkt, den Sie mit einbringen wollen in unsere Debatte? Oder war es das, was Sie auch mit uns sagen wollen, mit auf den Weg geben wollten?
Für den Moment war es das. Bei der gesetzlichen Rentenversicherung nervt es mich mittlerweile wirklich, mit welcher Penetranz wirklich auf diesem höheren Rentenalter bestanden wird und andere wesentliche Stellschrauben für die Rente in die Diskussion so gut wie gar nicht einfließen. Das machen Sie schon besser. Vielen Dank.
Okay, danke, Frau Rosenkranz. Professor Sell, dann greifen wir auch noch weitere Mails auf, die wir bekommen haben. Da geht es unter anderem darum, um diese Hinzuverdienstregelung. Da gab es ja bisher eine Grenze, wenn man frühzeitig in Rente gegangen ist, mit 63, 64, die ist abgeschafft worden. Und hier kommt dann der Hinweis darauf, dass das natürlich nochmal es attraktiver macht, dann vielleicht doch vorher, vor dem eigentlichen Renteneintrittsalter in Rente zu gehen. Sehen Sie das genauso?
Oh, das ist eine ganz spannende Frage. Wir haben tatsächlich die Bundesregierung hat zum 1. Januar dieses Jahres die bisher bestehenden Hinzuverdienstgrenzen, wenn sie vorzeitig in Altersrente gegangen sind, abgeschafft, also vollständig abgeschafft. Mhm. Bei den Erwerbsminderungsrentnern gibt es weiter eine Grenze, 17.000 Euro im Jahr. Und es auf der einen Seite muss man sagen, das ist ein sehr schönes Beispiel, wie schwierig unsere Thematik ist. Das ist ganz klar ein Fortschritt, eine Verbesserung, auch eine unglaubliche Erleichterung für die deutsche Rentenversicherung, die ja vorher alles berechnen und prüfen musste. Das ist die eine Seite. Und man kann jetzt wirklich hier so viel dazu verdienen, wie man will. Auf der anderen Seite kann man durchaus Fragezeichen ransetzen, weil sozusagen ja damit möglicherweise, das wissen wir noch nicht, der Anreiz erhöht wird, vorzeitig in den Ruhestand in die Altersrente zu wechseln, in der Hoffnung, so eine Art Kombi, durch eine Kombirente, dann sein Leben zu bestreiten. Und was viel, viel gravierender ist, aber das ist jetzt nur eine Hypothese, möglicherweise könnte dieser sicherlich gut gemeinte Schritt einer totalen Aufhebung der Hinzuverdienstgrenzen, vielleicht nicht morgen, aber übermorgen, dazu führen, benutzt werden, dass man sagt, naja, die Flexibilisierung, die da immer angesprochen wird, natürlich mit Abschlägen früher in Ruhestand zu gehen, das ist doch gar kein Problem, weil du kannst dir ja so viel dazu verdienen.
Das ist
so, und das ist natürlich schon zu diskutieren.
Ja. Gebe ich auch mal weiter, Herr Kober, an Sie, die Regierungskoalition hat das ja so auf den Weg gebracht, also ein Hörer, der uns geschrieben hat, sagt, also ich hätte sonst persönlich, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, nicht mit 63 in Rente gehen können, aber durch diesen unbegrenzten Hinzuverdienst ist das jetzt wohl für mich möglich. Also läuft die Politik da auch Gefahr, dass sich doch einige jetzt überlegen, früher zu gehen, weil man sagt, okay, ich kann ja jetzt dann noch nebenbei was machen und dann reicht es am Ende für mich.
Ja, gern gehe ich darauf ein, eine Vorbemerkung zu Frau Bendele, der Generalinspekteur, nehme ich als Beispiel nicht, weil ich damit, da muss man ja verstehen, dass alle, die darunter dienen, weniger verdienen. Und ein Hauptmann mit A11 oder A12 hat die Verantwortung für 100 oder 150 Personen im Kampf. Und wenn Sie das vergleichen mit einer vergleichbaren Position in der freien Wirtschaft, kommen Sie natürlich zu dem gleichen Ergebnis, das ich anführen wollte. Jetzt zu Ihrer Frage, ich glaube, dass es etwas Positives ist, arbeiten zu können. Also wir sollten, um das nochmal vielleicht in Erinnerung zu rufen, wir sollten betonen, dass Arbeiten auch etwas Positives ist. Und wir brauchen ja die Menschen. Jeder ist uns wertvoll in unserer Gesellschaft, der bereit ist zu arbeiten, auch über die Altersgrenze hinaus. Wir wollen das nicht als Zwang, als FDP wollen wir das nicht als Zwang, aber wir wollen es als Möglichkeit. Und wenn es manchen dann möglich ist, in einem anderen Berufsfeld beispielsweise oder in einer reduzierten Stundenzahl mit mehr Urlaub oder wie auch immer, nach seiner, sage ich mal, Lebenszeitbeschäftigung eine Alterszeitbeschäftigung anzunehmen, dann ist es etwas Wertvolles, das wir durchaus auch fördern wollen. Das sehen wir nicht kritisch, sehen wir nicht negativ.
Herr Kober, es gibt eine weitere Mail, da geht es um das Stichwort Produktivität. Das hat ja auch eben Jens Spahn angesprochen. Also wir müssen auch unsere Produktivität steigern. Das geht vielfach mit Menschen nicht, weil wir davon vielleicht auch nicht genug haben, aber möglicherweise mit Maschinen, mit intelligenten Maschinen. Hier taucht das Stichwort Maschinensteuer zur Finanzierung der Renten und Grundeinkommen nochmal auf. Also müssen wir auch da hinschauen?
Ja, am Ende zahlen Unternehmen auf ihren Gewinn ihre Steuer, ob sie die mit Maschinen oder mit Menschen erwirtschaften. Also da zu differenzieren, gibt das derzeitige System ja schon nicht her. Aber tatsächlich ist der spannende Punkt daran, dass wir heute, weil ja immer wieder der Dachdecker und Fliesenleger angesprochen worden ist, nicht wissen, ob in 20, 30 Jahren nicht Maschinen die Fliesen und das Dach legen und das Dach decken. Ich glaube, da sind wir gerade in einer sehr, sehr spannenden Zeit. Und im Übrigen, wenn wir über Belastungen im Arbeitsleben sprechen, haben wir ja auch beispielsweise während Corona erlebt, wie zum Beispiel Homeoffice für viele Beschäftigung zu einer Entstressung des Alltags geführt hat, dass Menschen plötzlich Beruf, Familie und Freizeit besser miteinander in Einklang bringen konnten. Da haben wir einen richtigen Erfahrungsschub gemacht. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren, gerade auch weil die Arbeitgeber Wege finden werden, um ältere Beschäftigte zu motivieren, länger zu arbeiten, dass wir da eine Veränderung in der Arbeitswelt fast schon sprunghaft erleben werden, was die Befreiung von Belastungen beim Arbeiten anbelangen wird.
Frau Bentele, wir haben eben gehört, es geht um Sicherheit, es geht um Planbarkeit, gerade auch mit Blick auf die Rente. Viele Menschen wollen natürlich auch frühzeitig wissen, was kommt auf sie zu, womit können sie rechnen. Wenn wir jetzt den Blick zum Ende der Sendung nochmal in die Zukunft werfen, wird es leichtere Anpassungen geben, wie wir sie von Jens Spahn gehört haben, dass man sagt, okay, pro steigender Lebenserwartung müssen wir das entsprechend auch umrechnen, was das Renteneintrittsalter betrifft? Oder glauben Sie, dass irgendwann die grundsätzliche Debatte nochmal, welches Rentensystem ist für uns zukunftssicher, wird diese Debatte nochmal aufkommen und geführt werden?
Ach, ich bin eine Optimistin. Ich glaube an die grundsätzliche Debatte und die fände ich eben jetzt auch richtig und wichtig, dass wir die endlich mal führen. Anscheinend gibt es die Debatte ja schon seit über 40 Jahren. Ich bin gerade erst 40, deswegen habe ich den Anfang der Debatte nicht mitbekommen können. Aber ich fände es gut, wenn wir die jetzt wirklich nochmal ernsthaft irgendwann führen und uns Gedanken machen, wie ein gutes und sicheres, solides Rentensystem der Zukunft ausschauen kann. Es ist nun mal so, dass wir dieses Drei-Säulen-Modell, das sich viele vorstellen und wünschen, für viele Menschen eben so nicht haben. Es hat längst nicht jeder eine Betriebsrente. Menschen, die in Niedriglohnjobs oder in Jobs arbeiten, wo sie wenig verdienen, können auch kaum oder nicht privat vorsorgen. Das haben ja jetzt gerade auch bei den ganzen Preissteigerungen viele Studien, zum Beispiel des Sparkassen- und Giroverbands, gezeigt, wie viele Deutsche eigentlich überhaupt keine Rücklagen haben und jetzt extrem gefordert und überfordert sind von den hohen Energie- und Lebensmittelpreisen. Und das sollte uns schon zu denken geben. Und das zeigt, finde ich, auch wirklich genau, dass die gesetzliche Altersvorsorge für die Menschen eben die verlässliche Basis ist und eben auch bleiben sollte.
Frau Bentele, das müssen wir als Schlusspunkt nehmen. Die Sendung ist zu Ende, Agenda. Ein Thema, das weiter diskutiert werden wird und sicherlich auch weiter diskutiert werden muss. Ich danke meinen Gästen, ich danke Ihnen für viele, viele Mails und Anrufe, die wir bekommen haben. Nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher, Lützerath, ein Thema dort. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.